Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Lockerroom Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und bin halt wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sina Krieger. Servus.
Hallo.
Wir haben keine Zeit, wir müssen schnell sprechen, damit die armen Leute nicht hier auf doppelte Geschwindigkeit machen müssen. Wie geht's dir?
Gut.
Was macht der Lockerroom Talk? Was ist das eigentlich?
Hello Lochner, KR Krieger, Lockerroom, die Umkleide, weil wir über die Themen sprechen, die man sonst nur hinter verschlossenen Türen in der Umkleide nach dem Sport oder Sauna bespricht. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir so dumm sind und es in die Öffentlichkeit hinaus posaunen.
Ich fühle mich heute irgendwie so angezündet. Vielleicht liegt das an meinem, ich habe jetzt schon ein paar Mal hier dieses Ding da, was ich erzählt habe, hier dieses
Vagusnerv.
Ja, mal schauen. Ich werde das jetzt erstmal, also noch merke ich nichts. Ich fand es beim ersten ein, zwei Mal ein bisschen komisch, weil irgendwie, es ist also mental irgendwie komisch, weil man sich erstmal denkt, so, was passiert da jetzt? Merke ich da gleich irgendwas? Das ist ja immer so beim ersten Mal, ja, irgendwie denkt man so, was passiert jetzt? Und dann, jetzt habe ich es ein paar Mal hergenommen, dann merkt man eigentlich nichts. Aber ich merke auch nichts Negatives. Das muss ich mal schauen, ob man nach ein paar Wochen merkt, dass sich das Nervensystem entspannt verändert hat, was weiß ich. Vielleicht merkt man auch gar nichts.
War ja auch eine aufregende Woche. Ich meine, gestern die Nvidia-Zahlen.
Ja, ja. Erleichterung. Ja. Allenthalben hier in der Redaktion. Es soll ja hier manche gegeben haben. Also ich war es nicht, du auch nicht. So wie kann ich verraten, wir ausgeharrt haben mit dem Borolak-Löwen, da ist er auch schon, und sich hier noch die Bloomberg reingezogen haben. Da seht ihr mal, wie hier gebuckelt, geschwitzt wird. Und sie sind aber gut geworden. Also ja, ich glaube, ich bin gerade so zwiegespalten, weil ich bin erleichtert. Aber auf der einen Seite hoffe ich sogar, dass jetzt nicht gleich wieder so Euphorie kommt. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube jetzt erstmal so, es ist eigentlich mehr Erleichterung. So wie wenn der FC Bayern ein Bundesligaspiel gewinnt, es freut sich keiner. Es ist einfach nur Erleichterung.
Freude spüre ich schon lange nicht mehr.
Und glaube ich auch im Fall. Einfach nur, Gott sei Dank, nicht verloren oder unentschieden gespielt.
Es gibt drei Basisemotionen. Wut, Enttäuschung, Erleichterung.
Ja,
die drei Emotionen, die so immer kommen.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem gut, dass es jetzt gut ausgegangen ist. Also Chen Nguang könnte man auch den Löwen der Woche verleihen, weil er hat natürlich, das ist immer die Frage, hat er das gesagt, was die Börse hören will, oder ist es einfach wirklich so gut? Also ich meine, er wird jetzt keine vom Pferd erzählen, aber er hat ja schon ordentlich rausgehauen. Er hat ja nochmal diese Blase adressiert, fand ich auch ganz, ja, durchaus amüsant, nach dem Motto, ja, Blase, also wir sehen gerade ganz was anderes. Und hat er gesagt, hier, die Blackwell-Chips verkaufen sich off the charts, hat er ja gesagt, quasi verkauft sich wie warme Semmeln. Also die Blase scheint, zumindest in diesem Jahr, wird sie wahrscheinlich nicht mehr platzen. Da würde ich mir jetzt mal so ganz todesmutig aus dem Fenster lehnen in den nächsten 4 bis 5 Wochen.
Ich glaube aber, wir haben einen anderen Löwen.
Haben wir den? Ja. Ich habe noch einen Filmtipp, ganz kurz, kann ich loswerden. War okay. Bei Amazon Prime ist relativ neu, muss man zahlen dafür, gibt es noch nicht umsonst. Weapons hieß der. Also wer auf Horror, Thriller, so die Baustelle steht, die meisten kennt man ja schon. Ich fand ihn okay. Also was heißt okay? Ich fand ihn ganz gut. Jetzt kein Weltwunder. Ich würde mal sagen, so eine 2-. Aber wirklich kann man sich anschauen. Weapons.
Okay.
Josh Brolin unter anderem. Ganz
solide.
Ganz solider Film.
Wenn man mal so den Alltagsüberdruss loswerden will, ja, dann kann man sich sowas.
Ja, auch so zu der Jahreszeit jetzt abends mal so. Kann man sich gut mit einem schönen Tee, Schuss rum rein und dann hier mit dem Borolak-Löwen kann man sich das in Ruhe dann.
Ich nehme es mal vorweg, ich luke mal ein bisschen auf deinen Zettel, wen du da
ja,
hast.
Ich schätze mal, ja. Ich habe 2 aufgeschrieben, weil ich denke mal, dass einer von denen deiner ist.
Ja, es ist ja.
Ferdi.
Ja, es ist Ferdinand von Schirach. Also es ist ja, das habe ich auch schon häufiger gesagt, es ist mein Lieblingsautor auch. Ich finde, er schreibt unfassbar schön, weil es so unfassbar nüchtern ist. Das gefällt mir. Und er war ja bei Mioska. Unter anderem neben Ricarda Lang.
Und ich kann schon Carola Lang sagen, aber ich weiß nicht warum. Carola Lang.
Ich habe aber auch kurz überlegt. Ich bin gerade nicht drauf gekommen. Nein, es ist Ricarda Lang und Carmen Mioska, richtig.
Karen,
nicht Carmen?
Karen
Mioska,
Mioska.
Und dort war er zu Gast. Er ist ja selten so in der Öffentlichkeit, also immer mal wieder auch bei Lanz oder so. Aber
da hat es mich jetzt auch überrascht, dass er da sitzt, aber es war ein Volltreffer.
Und ich muss wirklich sagen, das war mal so eine richtige, richtige Genugtuung. Man sagt ja immer, das wird ja häufig kritisiert, dass die, und auch zu Recht, dass die Mitte oder die selbsternannte Mitte, dass daraus keine innovativen Ideen mehr kommen und kein Mut mehr da ist, dass sie in so einer Schockstarre ist. Und dann kommt da so ein Ferdinand von Schirach, der jetzt wirklich nicht im Verdacht steht, irgendwie rechtsradikal zu sein.
Nein, überhaupt nicht. Das ist ja auch, glaube ich, kann man sagen, intellektueller.
Ja,
das ist jetzt, glaube ich, nicht untertrieben.
Total.
Und auch er ist ja auch Jurist, also das ist ja nicht einfach irgendeiner, der komische Bücher schreibt, sondern da ist ja schon... Ja. Was dahinter.
Und er hat gezeigt, wie man mit einer nüchternen Sachlichkeit, Klarheit, aber irgendwie auch einem sehr, sehr subtilen Humor wirklich Dinge vermitteln kann. Dinge, die wir hier seit jetzt schon Jahren auch versuchen zu vermitteln, in einer viel, viel schöneren Form, als wir es jemals könnten oder noch können. Das muss man auch mal sagen, da hat er mir auch viel gezeigt, wie ruhig und sachlich man so etwas machen kann.
Aber trotzdem sehr klar, das war das Wichtige. Also nicht irgendwie drumherum geredet, sondern sehr klar.
Also was er dort gesagt hat, also der es noch nicht gesehen hat, schaut es euch bitte mal an in der gesamten Länge. Was man zusammenfassen kann, ist, es wurde eigentlich darüber gesprochen, wie widerstandsfähig und wie sinnvoll ist das demokratische System eigentlich der Bundesrepublik. Und da vielleicht den für mich wichtigsten Satz, oder ich paraphrasiere es mal. Er hat ja schon eigentlich gesagt, dass es ein Hybris ist zu denken, dass eine Demokratie, die erst 80 Jahre alt ist, für immer genauso fortbestehen muss. Und dass es total dumm wäre, nicht zu überlegen, okay, wie kann man es modernisieren und optimieren, dass sie so lange halten kann wie die Habsburger, wie die Pharaonen etc., die ja Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende regiert haben.
Und ich habe mir einen entscheidenden Satz aufgeschrieben, das hat er so gesagt, und das ist genau das, was wir ja auch, oder nicht nur wir, ich würde fast sagen, fast jeder, der halt kritisiert, anmahnt, wir müssen besser umsetzen. Da hat er gesagt, und das ist ja genau das, worüber wir auch immer sprechen, diese Blockaden, und auch, worüber wir auch schon oft gesprochen haben, dieses, du hast es glaube ich mal gesagt, dieses, das ist halt so, das steht irgendwo, Vorschrift, Gesetz, ja, wir können nichts machen, weil das steht da halt. Ja, das steht da halt. Da steht viel, und nach dem Motto könnten wir die nächsten 5000 Jahre nichts ändern, die nächsten 100.000 Jahre nicht, weil es steht ja irgendwo was. Und das fand ich sehr wichtig, dass er einfach mal dieses, und an die Diskussion kommen wir ja nie, weil das Problem ist, wenn die Politiker untereinander sitzen, erstens Schuld hin und her schieben, ihr macht das nicht, aber ihr habt vor 20 Jahren das gemacht, und dann, geht ja nicht, weil da steht ja was, und Paragraph XY. Und das finde ich sehr schön, und das zeigt, glaube ich, auch, dass in diese Talkshows mal andere Leute rein müssen. Ja. Weil wenn sich Politiker untereinander unterhalten, das kannst du im Endeffekt vergessen. Erstens sind die in ihrer Blase, zweitens geht es da nur um Schuldzuweisungen, und ich finde es sehr wichtig, solche Leute, da gibt es ja auch mehrere, reinzusetzen. Entweder unangenehme Journalisten, die dann auch mal wirklich sagen, Leute, hier, schaut mal, und nicht immer diese Stiefellecker, die dann da mit im Betrieb sind und dann quasi ja schon befreundet sind mit den Politikern, sondern entweder Journalisten, die wirklich mal die Poschards und Co., die wirklich unangenehm sind, die den Kaffee aufhaben, oder Intellektuelle. Und er hat ja den Kaffee auch auf. Er hat ja gesagt, hier, das, wie heißt Pergamon-Museum oder Bode-Museum, wie heißt es in Berlin, 14 Jahre, wir kennen ja die Klassiker, die Brücke, die 100 Jahre dauern, die sämtliche Sachen, die entweder dann dreimal so teuer sind, nicht fertig werden. Die Bahn hat er ja auch konkret angesprochen, haben uns ja letzte Woche erst drüber aufgeregt. Es geht halt nicht. Ja. Und ich finde schon, dass man da mal merkt, das weiß ja Ricarda Lang auch, die ist ja nicht bescheuert, aber ich glaube, man muss einfach mehr in diesen direkten Austausch gehen. Und es war ja jahrelang die Entschuldigung, das, was so ein Schirach jetzt gesagt hat, hieß es ja immer so, das sind ja alles nur hier die Motzer. Und das sind ja quasi schon so, das hilft wieder der AfD, und man kann doch nicht immer alles so schlecht reden. Ja, mittlerweile, glaube ich, hat es der Dümmste gemerkt, manche noch nicht, dass es jetzt nichts mehr bringt irgendwie hier. Das hat der Steinmeier auch in seiner Rede wieder versucht, so nach dem Motto, eigentlich machen wir alles richtig, nur hier, alle sind so gemein zu uns, dass man einfach mal sagt, okay, wir müssen jetzt einfach mal besser werden. Wir müssen einfach mal sagen, okay, wir haben es vergeigt die letzten 20, 30 Jahre, wir haben Sachen verschlafen, und wir müssen besser umsetzen. Und da stecken wir halt gerade in einem Loch, dass wir sehr viele Probleme haben. Und so wie wir gerade aufgestellt sind, weiß auch jeder, da wird nichts vorwärts gehen. Es ist halt so.
Und er wird ja auch konkret, wie wir schneller umsetzen können. Und das finde ich besonders spannend, weil er das demokratische System, wie wir es jetzt gerade haben, ummodellieren will. Er macht es aber, und das versuchen wir ja auch seit Jahren irgendwie zu vermitteln, dass wir aus diesem kleinen Politiker denken, der hat das gesagt, der hat das gemacht, sondern weg von den Köpfen dem System, sondern gucken, okay, wie können wir das System so modellieren, dass es passt? Und er hat ja den konkreten Vorschlag, dass der Bundeskanzler zum Beispiel eine Amtszeit von 7 Jahren haben soll, aber nicht wiedergewählt werden darf, und dass man alle Landtagswahlen nach 3,5 Jahren an einem Tag macht, midterms-mäßig. Und ich kann mich daran erinnern, dass unser Lockerroom-Talk war erst 6 Monate alt, wir eine Folge hatten, wo wir die Idee der Exit-Partei vorgestellt haben. Wir haben sie einfach mal genannt. Wir haben gesagt, externe, erfolgreiche Menschen kommen zu einer Partei, und es ist die erste Partei, die ein Ablaufdatum hat. Nämlich nachdem sie 4 Jahre regiert. Ist es genau das. Richard David Precht wird in den letzten Wochen nicht müde zu erwähnen, dass er schon bereits vor 15 Jahren gesagt hat, dass er ein ähnliches System machen würde. Schirach geht sogar noch weiter und sagt, es soll 3 Kanzlergesetze geben, die er ohne das Parlament einfach beschließen kann, die dann nach 3,5 Jahren erst gekippt werden können.
Genau, nur vom Bundesverfassungsgericht, das prüft es quasi in einem Normkontrollverfahren, aber sonst quasi kann der Kanzler dann durchregieren sozusagen. Und
es ist unfassbar wichtig, dass diese Debatten jetzt in der Öffentlichkeit auch diskutiert werden.
Endlich mal hat man das Gefühl, dass man so ein bisschen aus diesem Klein-Klein und kompletten Schwachsinnsgelaber rauskommt.
Das Problem ist, dass es am Ende von der Politik selber kommen muss. Und ob dieser Zunder überspringen kann, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Aber es war echt ein Funken Hoffnung in dieser Woche.
Ja, total. Also es hat mich auch gefreut. Es macht auch immer Spaß, über solche Sachen zu diskutieren. Und das meine ich, die Politiker, die stecken ja so tief drin, die reden ja nie über, ja, wie reformieren wir jetzt die Politik oder Demokratie. Es geht eigentlich immer nur um, wie wehren wir ab und wie erhalten wir den Status quo quasi. Also es geht ja nie um großartig neue Ideen. Wie findest du 7 Jahre? Also ich wäre jetzt eher bei 5.
Ja, für mich würden 5 oder 6, aber darum geht es länger als 4 Jahre, ja. Aber ich würde es trotzdem noch so kurz machen, dass man Zeitdruck hat. Zeitdruck ist gut. Zeitdruck ist manchmal gut, um Dinge umzusetzen. In Kombination mit 3 Kanzlergesetzen, glaube ich, muss das reichen. Und ich will mich jetzt nicht in Details verlieren, ob man sagt, okay, der die Wahl gewinnt, hat dann gleichzeitig die absolute Mehrheit und all solche Punkte. Das ist egal. Aber dass die regierende Partei mehr Befugnisse hat, weniger Kompromisse finden muss, das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil wir sehen, wohin das führt. Von daher, ich kann das nur unterstützen. Wir unterstützen das bereits seit Jahren und haben da jetzt einen prominenten Befürworter, der auch dort im Mainstream das mal teilen konnte. Und ich hatte das in den letzten Jahren so selten, dass wenn ich solche Formate verfolgt habe, dass da jemand mal saß, wo ich wirklich dachte, boah, der redet endlich mal so, wie ich das denke. Und ich hoffe, dass das im Anklang gewinnt. Und es ist ja auch ein super Übergang, wie schlecht es aktuell läuft, wenn wir zum Thema Rente kommen.
Ich meine, wäre jetzt mein Ersatz Löwe der Woche, nämlich der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel.
Genau.
Die junge Gruppe stellt sich ja 18 Abgeordnete sitzt der Union.
Genau. Es geht um ein Rentenpaket, wo Vizekanzler Lars Klingbeil bereits gesagt hat, daran wird nichts mehr geändert. Dass das Rentenniveau bis 2031 bei 48% versichern soll.
Die Haltelinie, so, wie das so schön heißt.
Ich habe ein bisschen die Sorge, dass aus dem Simba-Löwen, dem Juso-Chef, bald ein Hündchen wieder werden könnte. Wenn es so kommt, wie ich es mir denke. Nein. Was ist passiert? Die Junge Union stellt sich dagegen. Sagt, das ist nicht vereinbar mit unseren Grundsätzen. Das wollen wir so nicht. Und dann ist ja Kanzler Merz in Rust aufgetreten bei der Jungen Union und hat da um dieses Rentenpaket geworben. Und ich finde, ich möchte gar nicht jetzt in dieses Klein-Klein wieder abdrücken. Ich finde, ein Satz, der passt wunderbar zu Chirac, war der entlarvendste überhaupt, sondern weil er gesagt hat, damit gewinnen wir keine Wahl.
Ja, genau. Genau das habe ich mir auch gemerkt. Er hat ja das gesagt, wir müssen wählbar bleiben. Und das ist genau das Schöne ist, er hat in dem Moment, hat er, glaube ich, gemeint, er sagt was ihm hilft, und er hat aber damit eigentlich genau das gesagt, was der Untergang ist, weil wir sind eine Rentner- und Beamtenrepublik. Und das soll jetzt kein Angriff gegen Rentner sein. Wir haben halt ein Riesenproblem. Wir haben jetzt schon viele Alte, die werden immer älter. Und die SPD und die CDU haben ja eigentlich nur noch 2 Kundschaften. Das sind Rentner und Beamte. Jetzt mal polemisch überspitzt gesagt. Bei der SPD würde ich sagen, ist sogar noch stärker. Also die SPD ist ja auch, sieht man ja auch in den Umfragen, keine Arbeiterpartei mehr, sondern es ist im Endeffekt eine Rentnerpartei. Und bei der CDU, da sind sicherlich noch ein bisschen mehr vielleicht, die sich da mehr Wirtschaftlichkeit erhoffen. Aber ich würde mal sagen, die 2 haben eigentlich irgendwie nur noch die Perspektive, beziehungsweise sie dürfen weder Beamte noch Rentner vergraulen. Sonst wird's ganz, ganz düster. Und damit bist du halt im Endeffekt für die Zukunft super schlecht aufgestellt. Jetzt gut, es kann man keinen Politiker dafür verantwortlich machen. Gut, könnte man sich jetzt drüber streiten, ob man durch Politik das hätte verändern können. Aber wir können jetzt Merz nicht vorwerfen, dass wir wenig Kinder oder zu wenig Kinder haben. Das können wir ihm jetzt nicht wirklich vorwerfen. Aber das ist normal ein Problem. Und das ist halt echt bitter. Und da müsste halt mal jemand sagen, gerade jetzt mit Hinblick auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre, es wird ja noch schlechter werden. Und wenn ich quasi nur noch Politik für Rentner mache und für Beamte, ja, dann kann ich mir ausrechnen, wie es wird. Und das Problem ist ja, um das vielleicht nochmal kurz zu erklären, du hast ja schon gesagt, Haltelinie. Es geht ja jetzt darum, wir machen was nicht, wir arbeiten nicht länger, also das Versprechen ist ja quasi 67 und die Haltelinie, 48% vom Durchschnittseinkommen, dass quasi das Rentenniveau da nicht runterfällt.
Brutto.
Jetzt gibt's ja folgendes Problem. Wir haben ja immer weniger Junge, immer mehr Alte. Das heißt, früher haben 6 Arbeiter, einen Rentner finanziert, mittlerweile sind es zwei, dann bald sind es 1,5. Also das heißt, uns bricht komplett die Basis weg. Es muss, jedes Jahr müssen jetzt schon mehr als 100 Milliarden Euro Steuergelder rein. Und jetzt ist ja das Problem, es wird dann immer mehr Steuergeld gebraucht. Was heißt das dann? Ja, mehr Steuern und Abgaben für die, die arbeiten, für die Jüngeren. Und dann muss man sich ja eines fragen, wie lange lassen sich das die Jungen gefallen? Und dann habe ich ja folgendes Problem, wenn ich jetzt sogar egoistisch denke, ja, was bringt mir das, wenn dann die Jungen irgendwann sagen, ja gut, dann hast du irgendwann Abgaben 60% oder wie weit soll das gehen, 70%? Ja, was werden denn die machen? Die meisten werden sagen, mir reicht's, ich gehe. Und dann wird das Problem immer mehr verschärft und dann, ja, gute Nacht. Also was soll denn dabei rauskommen?
Ja.
Und dann sagt ein Karl Lauterbach, oh, das geht jetzt aber nicht hier, die Koalition muss halten und das Gesetz muss jetzt durch. Ja, Karlchen, ist ja schön. Der Realität wird man sich halt aber stellen müssen. Und das tun die Politiker halt wieder mal nicht. Und es ist schon Wahnsinn. Jetzt sind wir wieder bei dem Schwachsinnsgerede. Ich habe mir hier mal ganz tolle Sachen rausgesucht. Es geht auch gar nicht mehr um Lösungen. Hier die Linken-Chefin Ines Schwertner, was sagt sie dazu? Wow, Teile der CDU sind mittlerweile offen rentnerfeindlich. Die jungen CDU-Schnösel mit ihren reichen Eltern und geerbten Aktienpaketen verachten alle Menschen, die mit ihren Einkommen nicht privat vorsorgen können.
Ja.
Wow, es ist natürlich jeder, der privat vorsorgt, reich. Das ist auch schon mal eine, ich finde, mehr Respektlosigkeit geht's nicht. Wir kennen selber Leute, die zum Beispiel, wir hatten hier selber schon Leute zu Gast, die bei Roast My Depot, die Altenpfleger sind und seit Jahren sparen, investieren. Ich finde das eine bodenlose Frechheit, sowas zu sagen. Ich finde es zum Kotzen. Hier wird jeder, der privat vorsorgt, der Verantwortung übernimmt, der spart und investiert, hier ist ein reicher Schnösel. Ich könnte kotzen. Frau Schwertner, es ist wirklich bodenloses Niveau. Ich finde es wirklich ekelerregend. Es ist eine Volksverblödung. Es ist Populismus aus der untersten Schublade. Und ich frage mich dann auch, ja, wenn die Schnösel und die reichen Eltern, wenn die alle mit Aktien, wenn das so toll ist, ja, dann macht's doch endlich. Macht's doch endlich. Hier aus der SPD kam mir ein ähnlicher Scheiß hier. Aber junge CDU-Abgeordnete könnten es sich offenbar leisten, privat mit ETFs vorzusorgen. Ja, das ist so, also wo du denkst, so, ja gut, mei, Da reicht's mir schon wieder. Was willst du denn dazu zu diesem Schwachsinn noch sagen?
Ja, es ist nicht mal mehr Klientelpolitik, es ist Klientelrhetorik, es ist ein Schauspiel von Politik.
Es ist wirklich.
Um da noch mal ganz kurz auf Schirach zu kommen, du hast es super schön gesagt. Grundsätzlich war ja mal, glaube ich, der Grundgedanke zu einer Wiederwahl ist ja richtig. Wenn einer gute Arbeit leistet, wenn einer gute Politik macht, dann soll er wiedergewählt werden. Ist ja fair. Also so könnte man es ja meinen. Hier siehst du aber durch diesen Satz von Friedrich Merz, damit gewinnen wir keine Wahl, sagt er ja eigentlich, ihr habt recht inhaltlich, aber wir müssen die Wahl gewinnen. Und das ist ja die Entkoppelung von guter Politik und der Wiederwahl. Das ist ja das Kernproblem, was wir haben.
Ja, natürlich.
So. Und wenn eine Demokratie dann an diesem Punkt ist, wo die Wiederwahl entkoppelt ist von guter Politik, scheinbar, dann müssen wir uns doch fragen, okay, dann müssen wir was ändern. Auch bei dem Rentenmodell. Das Rentenmodell, das System, wie wir es haben, war in den 50er, 60ern vielleicht bahnbrechend und gut. Aber es haben sich nun mal einfach die Umstände geändert. Allen voran der demografische Wandel.
Weißt du, was Spannendes ist? Das möchte man ja meinen, dass das früher unumstritten war. War es aber nicht. Weißt du, wer damals schon gewarnt oder dagegen war, gegen diese Umlagefinanzierung? Ludwig Erhard.
Oh, das kommt gleich auch.
Ja, Ludwig Erhard, Gipfel kommt auch gleich.
Ja.
Nee, Ludwig Erhard war in den 50er Jahren schon für eine kapitalgedeckte Rente und er konnte sich leider nicht durchsetzen. Das ist wirklich interessant. Also er war kein Fan dieser Generationenvertrag-Rente und hat damals schon die Adenauer-Reform kritisiert und eher für eine kapitalgedeckte Altersvorsorge plädiert. Und das ist schon sehr interessant. Da sehen wir eigentlich schon, dass seit 70 Jahren eigentlich schon eine kapitalgedeckte Rente zumindest in der Diskussion ist. Oder jetzt nicht, dass man sagt, oh, das ist ja erst seit 10 Jahren oder seit sonst was. Also in den 90er Jahren standen wir angeblich kurz davor. Da gab's, aber es ist, man kann so weit zurückgehen. Also das ist schon faszinierend. Und wir diskutieren heute immer noch über so einen Schwachsinn.
Ja, es gab damals schon sehr clevere Menschen.
Ja. Natürlich, gut. Ja, das ist natürlich schon eine Legende auf jeden Fall.
Nachher ist man immer schlau, aber hätten wir damals schon eine kapitalgedeckte Rente gehabt, dann wären wir ein sehr, sehr reiches Land und hätten die Probleme, zumindest das Rentenproblem, heute vermutlich nicht. Egal, Schnee von gestern. Wichtig ist doch nur zu erkennen, in was für einer Schockstarre wir sind. Und jeder der politischen Beteiligten, das erkennst du an solchen Sätzen, weiß, dass wir dort drin sind.
Ja, natürlich.
Und dann
es
nicht,
geht nur noch ums Überleben im Endeffekt.
Es geht, richtig, gut. Es geht nur noch ums Überleben. Du hast es richtig gesagt. Es geht nicht mehr um gute Politik. Und deshalb ist meine Prognose, wie das Ganze ausgeht, weil es gibt ja die ersten Kommentatoren, gerade auf Social Media, die sagen, daran wird jetzt die GroKo zerbrechen, die Regierung.
Ja, sicher nicht.
Nein, ich glaube das auch nicht. Nein. Ich glaube, wenn wir es, mein realistischer Case ist, ich würde sogar sagen, ich würde 500 Euro darauf wetten, der Juso-Chef, der Chef der Jungen Union, der wird einknicken. Es wird dann irgendein Begleittext geben, das bis 2031 ist es sicher, aber dann gibt's die große Reform. Er wird irgendeinen wichtigen Posten bekommen. Er wird politisch aufsteigen und es wird alles beim Alten bleiben. Und das ist die traurige Prognose, die ich zu diesem Fall gebe.
Ja, natürlich. Also da würde ich jetzt sogar Geld drauf setzen. Natürlich, entweder gibt es irgendeinen Gutzi, damit man einen Rand hält, oder es gibt halt Druck. Also das ist ja ganz einfach. Aber ich finde es trotzdem gut, dass sie zumindest mal sich dagegen stellen. Das muss man ja auch mal sagen. Das hat man in den letzten Jahren jetzt auch nicht so oft gesehen, gerade innerhalb der Partei. Und es ist schon interessant, zum Beispiel der Raffelhüschen ist ja ganz bekannt. Der ist ja selber auch schon jetzt nicht mehr der Jüngste. Ich glaube so um die 70 müsste er sein. Der aber auch sagt, also wenn man mal nach dem... Ich finde es sehr komplex, weil zu sagen jetzt das Verursacherprinzip, sagt er... Auf gut Deutsch, die Boomer haben zu wenig Kinder bekommen und deswegen haben wir jetzt das Problem. Jetzt finde ich das auch schwer, weil jetzt sagen wir mal, du bist jetzt ein Boomer, der 5 Kinder bekommen hat. Jetzt als Beispiel. Oder du bist einfach ein Boomer, der keine Kinder hat bekommen können. Jetzt mal nur, also einfach mal, wenn man mal so denkt. So, dann musst du quasi mit ausbaden, was jetzt so insgesamt halt schiefgelaufen ist. Jetzt zu sagen, jeder Boomer hat jetzt versagt oder hat bewusst das so gemacht oder den Leuten war das ja auch gar nicht bewusst jetzt unbedingt, dass man sagt, ich kriege jetzt kein Kind, weil ich will, dass die Rente dann nicht mehr funktioniert. Also das Verursacherprinzip finde ich in dem Sinne schon in gewisser Weise hart, aber man muss sich natürlich schon die Frage stellen, wer trägt die Lasten? Und ich glaube, das ist ja gerade die Hauptdiskussion. Es gibt ja diesen Nachhaltigkeitsfaktor eigentlich, der ja jetzt quasi ausgesetzt wird, dass es eben so ist, wenn es eben kippt, also wenn es eben, wie so wie es gerade ist, mehr Rentner pro Beitragszahler gibt, dass es dann eben sozusagen abgebremst wird, also dass das eine gewisse Bremse gibt und eine gewisse Ausbalancierung, der wird ja außer Kraft gesetzt. Und das ist natürlich schon ein Problem. Jetzt finde ich schwer zu sagen, so das sollen jetzt entweder die Lasten sollen nur die Jungen tragen oder nur die Alten. Ich meine, vielleicht kann man auch einen gewissen Ausgleich finden. Und das Problem, wir diskutieren ja nicht über eine große Lösung. Also das Generationenkapital, ja, aber das ist ja alles homöopathisch bislang. Also das fehlt mir halt immer wieder komplett, dass man sagt, okay, wie lösen wir denn dieses Problem? Wir lösen es natürlich nicht über Nacht, aber wie können wir denn in den nächsten 10, 20, 30 Jahren da rauskommen? Und da hört man halt wie immer nichts. Es geht dann nur um, ja, wir müssen die Koalition jetzt retten oder wir müssen wählbar sein. Ja, du wirst halt für die jungen Leute, glaube ich, werden diese Parteien alle nicht mehr wählbar sein. Und das wird halt auch ein Problem. Wie gesagt, ich glaube, dass viele halt resignieren und viele auch dann in den nächsten 10, 20 Jahren mit steigender Steuernabgabenlast wird es halt dann echt bei vielen irgendwann der Punkt erreicht sein, wo man sagt, ciao, Kakao.
Ich meine, auf deinem Hauptkanal, wo wir viel über das Thema Aktien und Geldanlage berichten oder auch hier, wir stehen ja für Eigenverantwortung. Das kann man ja so sagen. Deshalb machen wir das alles ja. Deswegen kann ich jedem nur sagen, wir haben dazu auch schon viel publiziert, nicht nur Videos, wir haben dazu auch E-Paper veröffentlicht, gratis, Rentenlücke schließen, all sowas. Rentenrechner, könnt ihr euch alles downloaden, ich packe euch die Links unten rein. Dafür stehen wir und auch gerade in diesem Umfeld können wir jedem nur sagen, sorgt privat vor.
Das ist das Wichtigste.
Also, aber, und da auch wieder, daran sieht man, dass die Politiker, die Politik als solches kein Interesse hat, eine Lösung zu finden, denn sie könnten es sich einfacher machen. Sie könnten den Menschen ja mehr Verantwortung geben und könnten sagen, wir setzen jetzt mehr auf die private Altersvorsorge. Dazu müssten aber die Abgaben und Steuerbelastung massiv senken, damit eben die Leute Möglichkeit haben. Aber weißt du, diesen Zirkelschluss, den werde ich nie verstehen, jetzt von der linken Ideologie ist, zu einem mal zu sagen, die Reichen werden immer reicher, dann aber sagen, Aktien sind Zockerei und es geht gegen Null und es ist so schlimm.
Es ist immer so, wie es gerade so, passt halt. Ja.
Warum werden die Reichen immer reicher? Ja, weil sie Aktien haben, langfristig. Das ist der Zinseszinseffekt. Und im Kleinen könnte davon jeder Deutsche profitieren. Im Großen profitiert jeder Norweger davon, weil die machen das. Die profitieren vom Zinseszinseffekt, weil dort
Schweden machen es, die Polen schieben es jetzt an. Es passiert ja auch in vielen Ländern, das macht es ja noch schlimmer.
Weil über Jahrzehnte der Zinseszinseffekt am Kapitalmarkt einfach ein Weltwunder ist. Und wir könnten das auch, wenn es die Regierung nicht macht, können wir jedem nur ermutigen, macht es privat, auch wenn es kleine Beträge sind, wenn es 25 Euro im Monat sind, macht es. Das kann euch in ein paar Jahren den Arsch retten.
Und das finde ich ja die größte Frechheit. Also jeder Politiker müsste ja ein Dankeschreiben rausgeben an jeden, der privat vorsorgt, weil jeder, der privat vorsorgt, macht das Problem ja kleiner, weil er dann eben nicht irgendwie mit 70 kommt und sagt, oh, ich bin pleite, ich kann mein Leben nicht mehr finanzieren, bitte helft mir. Und die Leute, denen wird dann noch ins Gesicht gespuckt. Ich finde das eine bodenlose Frechheit. Natürlich gibt's Leute, die sich das nicht leisten können. Jetzt natürlich gibt's das Problem, das ist klar. Jetzt einfach zu sagen, jeder kann 500 Euro im Monat sparen, ist natürlich Schwachsinn. Aber jeder kann natürlich irgendwo, lass es nur 5 Euro sein, lass es 25 sein, da geht, glaube ich, bei vielen was. Und bei den anderen muss man sich halt wirklich fragen, ja, warum zahlen dann Leute, die sehr viel verdienen, sehr wenig verdienen, warum zahlen die überhaupt eine Einkommensteuer? Ja. Muss man da nicht noch viel mehr entlasten? Und dann sind wir wieder beim Thema Steuern und Abgaben müssen runter und sind halt auch ein Problem. Aber wir sind ja gerade da, wo wir drin sind. Was wird denn passieren? Es wird ja noch mehr. Das ist ja der Treppenwitz an der ganzen Sache.
Stell dir mal vor, dass alle, die unter 3.000 Euro brutto verdienen, nur mal ein Gedankenexperiment, keine Einkommensteuer zahlen würden, sondern der Betrag würde verpflichtend in ein MSCI World gehen. Und die kommen erst zur Rente dran.
Ja.
Stell dir das mal
vor. Oder der Staat würde es nochmal drauflegen, dass man sagt, das, was sie jetzt Einkommensteuer zahlen, kriegen sie schon mal rein und der Staat legt denselben Betrag nochmal drauf.
Das machst du über ein Arbeitsleben. Und dann jemand, der dann sein ganzes Arbeitsleben lang echt wenig Geld verdient hat, der ist Millionär als Rentner. Das ist quasi so sicher wie das Amen in der Kirche. Und das muss man sich mal vorstellen. Und das ist jetzt nicht neoliberales.
Nein, das ist Mathematik.
Das ist Mathematik. Nennt man das. Das ist Mathematik.
Ja.
Und das ist schon beeindruckend. Du hast Ludwig Erhard erwähnt.
Ich war einmal auf dem Ludwig Erhard-Gipfel. Weißt du, wer da war? Da war tatsächlich Sarah Wagenknecht und Richard David Precht. Die waren dabei.
Kontaktschulz.
Die waren, glaube ich, gemeinsam auf der Bühne, glaube ich.
Was ist passiert? Ich muss es ganz kurz noch erläutern. Wolfram Weimer, unser Kulturminister, dicker Freund von Friedrich Merz, war Medienunternehmer hier am Tegernsee, gar nicht weit weg, die Weimar Medien Group, und hat dort einmal im Jahr den Ludwig-Erhard-Gipfel veranstaltet, um halt Politik und Journalisten und alles zu connecten. Dagegen ist erstmal nichts einzuwenden, das macht die SZ, das machen fast alle.
Ja, das ist ja ein normales Event, natürlich, klar.
Jetzt kam aber leider raus, durch eine Recherche, durch eine sehr, sehr gute Recherche, muss man sagen, von Apollo News, dass dort eigentlich, muss man so sagen, Korruption verkauft wird. Oder die Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger, wie es
direkte Draht.
Genau, wie es in den Verkaufsprospekten heißt. Also was ist passiert? Ich lese mal hier vor von T-Online. Dort kann man, also man kann dort als Gast sich Tickets kaufen, die kosten 3.000 Euro.
Mhm.
Oder man kann auch höhere preisige Kooperationspakete kaufen. Ja, die heißen dann Matterhorn zum Beispiel, das kostet 60.000 Euro. Oder Mont Blanc, das ist das Spitzenprodukt, das kostet 80.000 Euro netto. Und dort kommen sogar die Teilnahme eines Vorstandes, Geschäftsführers an der exklusiven Executive Night hinzu. In einer E-Mail, die dem Portal vorliegt, wird das Paket auch damit beworben, dass an dem exklusiven Abendessen auch die Minister teilnehmen. Laut dem schriftlichen Angebot ist sogar eine Besprechungslounge für vertrauliche Gespräche im Preis inbegriffen. Auch die Möglichkeit, das finde ich besonders schön, dort Bundeskanzler Friedrich Merz zu treffen, wurde dem offenbar als Interessent auftretenden Apollo-Reporter in Aussicht gestellt. In den Verkaufsunterlagen, die Apollo News vorliegen, werden diese Angebote mit Slogans beworben wie, jetzt wird's spannend, Premium-Vernetzung in entspannter Atmosphäre am Tegernsee, finde ich noch in Ordnung, und Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger.
Ja, es ist schon
so
ein derbes Schmeckle, ja.
So, jetzt muss man sagen, das ist schon Bananenrepublik-Niveau, wenn man das so macht. Wolfram Weimer hat dazu auch ein Statement abgegeben, hat er sofort gesagt, Leute, ich habe mit meinem Medienunternehmen nichts mehr zu tun, seitdem ich der Regierung...
Leute, kauft das Mont Blanc-Paket, dann sage ich gar nichts mehr.
Man muss da sehr präzise sein. Ja, also als er Kulturminister wurde, hat er seinen Geschäftsführerposten in seinem Unternehmen an seine Frau abgegeben. Getreten. Er ist aber weiterhin 50% Teilhaber. Und die anderen 50% gehören seiner Frau. Also alle Erträge, die dort erzielt werden, gehören weiterhin der Weimar Media Group. Und es ist jetzt, also mit Verlaub, ich kann mir nicht vorstellen, dass am Küchentisch der Weimars nicht über das Thema gesprochen wird.
Es ist schon schwierig, ja.
Und das finde ich dann schon wirklich, also da spuckt man den Bürgern schon echt ins Gesicht, wenn man das so offensichtlich macht.
Ja, ja, vor allem das ist ja nicht mal, das ist ja das Schlimmste, dass man es quasi schon Verstecke dich im hellen Licht oder wie
heißt das? Ja, es wird gar nicht mehr geheim gemacht, die Korruption. Das haben wir immer gesagt, es gibt überall Korruption. Wir schauen dann immer so sehr, sehr übermütig und fast schon arrogant auf andere Länder und sagen, oh, da ist Korruption. Wir haben hier auch Korruption in Deutschland. Und das so.
Ja, also ich glaube, das Problem ist natürlich, die Korruption oder Einflussnahme, Lobbyismus, wie man es immer nennen will, die findet natürlich nicht nur da statt. Da gibt es wahrscheinlich noch ganz andere Niveaus und Level. Natürlich unterm Strich ist das halt einfach wahrscheinlich für, sag mal so, da werden halt naive Leute abgezockt, die dann denken, oh, jetzt zahle ich da 80.000 und dann kann ich hier den Minister klar machen. Im Endeffekt ist es dann wahrscheinlich trotzdem nur viel Blabla, die echte Korruption oder der echte Lobbyismus findet wahrscheinlich woanders statt, aber trotzdem, es ist natürlich schon sehr dreist und der Weimar hat ja hier noch mehr Baustellen, da hat er hier diese ganzen, wie sagt man, Gastautoren veröffentlicht, die es nie gab, beziehungsweise die wussten gar nichts davon. Das finde ich eigentlich noch schlimmer. Also da fragt man sich schon, warum ist er noch nicht zurückgetreten? Also wenn das nicht reicht,
das dann ist doch der Punkt.
Weiß ich es auch nicht.
Weißt du,
allein schon aus Anstand.
Ja, die Politiker sind die Ersten, die von Verantwortung sprechen, Anstand sprechen und sonst was. Es sind schon Politiker in der Vergangenheit zurückgetreten für deutlich, deutlich, deutlich.
Ja, wenn man sich mal überlegt, was bei Wulff los war. Ja. Das war damals auch eine Hetzjagd unterm Strich. Was da passiert ist, war ja relativ wenig. Da ist das auf jeden Fall schon
andere Nummer. Das noch viel größere Problem, also wenn es da Vollidioten gibt, die 80.000 Euro für so ein Mont-Blanc-Paket, das ist das eine. Aber seine Reaktion dann zu sagen, das ist eine rechte Kampagne. Also er hat sich in seinem Statement gar nicht inhaltlich damit auseinandergesetzt, dass er mit Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger wirbt. Er hat einfach nur gesagt, das ist eine rechte Kampagne. Und man muss sagen, dass da auch die Leitmedien auch drauf aufgesprungen sind. Man kann jetzt von Apollo News halten, was man will, aber es wurde in jedem Beitrag immer erwähnt, ist das rechte Newsportal. Das rechte Newsportal ist eine Kampagne. Es wurde sogar teilweise gesagt, es ist erstaunlich, mit welcher einer Vehemenz dort nachgegangen wurde. Ja, es wurde investigativer Journalismus betrieben. Der braucht Vehemenz zu einem sehr, sehr hohen Maße. Und das finde ich dann schon echt, echt schwierig.
Ja, auch wenn man jetzt mal, also das ist ja auch schon wild, dann sieht's, also nach der Logik würde sich Weimar ja selber als, gut, jetzt würde man natürlich sagen, wir sind weder rechts noch links, wir sind die Mitte, aber ich meine, vor 30 Jahren hat sich die Union selber als rechts, also es war ganz normal, dass man als rechts bezeichnen würde, also dann wird sich Weimar ja demnach mittlerweile als Linker sehen. Also das ist schon alles, es ist schon alles mittlerweile absurd. Naja. Haben wir noch was Spannendes?
Ich habe noch was. Ich habe noch was, was mir auf dem Herzen liegt. Damit können wir dann Abschluss machen. Weil die Themen, die wir besprochen haben, die waren für mich alle sehr spannend diese Woche. Aber ein Thema hat es mir echt angetan. Das hat mich wirklich umgehauen. Weil ich mal jung bin, kann ich da jetzt mal aus Expertensicht sprechen. Es geht um die Wehrpflicht. Das war jetzt auch ein Riesenthema. Und erstmal muss ich sagen, ich finde es ja echt toll. Erstmal das Positive hervorheben. Wir haben nach ungefähr 10 Jahren abstrusen Diskussionen, hitzigen Diskussionen doch jetzt feststellen können, wann ein Mann ein Mann ist und wann eine Frau ist. Ihr wisst es, der Jahrgang der 18-Jährigen kriegen jetzt einen Brief, einen Fragebogen. Und Männer müssen diesen ausfüllen. Und wenn es dann nicht genug Freiwillige gibt nach der Musterung etc., dann wird ein Losverfahren darüber entscheiden, welche Männer, nur Männer, zum Bund müssen und die Wehrpflicht absolvieren müssen. Ich finde das grotesk. Obwohl ich in den Jahren zuvor schon dafür war und auch eigentlich immer noch bin, klammern wir jetzt mal Ukraine-Krieg und alles was aus, klammern wir das mal aus. Ich finde es grundsätzlich eine gute Idee, eine richtige Idee zu sagen, dass Menschen, die ihre Schule gemacht haben, dass sie ein Jahr im Dienst des Landes stellen. Das finde ich okay. Das muss nicht das Militär sein.
Das ist ja auch in vielen Ländern so.
Ich finde das nicht schlecht. Ich spreche aus einer sehr privilegierten Position. Ich habe 2013 Abi gemacht, da war das nicht. So.
Ich wurde ausgemustert.
So,
ich wurde gemustert, aber schön früher, was da alles für Tipps gab. Schön irgendwie 10 Tassen Kaffee saufen, damit schön der Blutdruck bei den Kniebeugen richtig hoch geht.
Doktor,
Doktor, Blutdruck zu hoch.
Ich finde das grundsätzlich richtig. Und ich finde es auch grundsätzlich richtig, dass Männer zum Wehrdienst müssen. Ich kann mich erinnern, wir hatten damals, als das in Hanau war, der Vorfall mit dem Polizisten, der abgestochen wurde, ich glaube es war Hanau, da waren diese Kameraaufnahmen.
Mannheim meinst du?
Mannheim, ja. Wo auch die Polizistinnen dann waren und du hast gemerkt, das war die totale Überforderung. Und damals habe ich gesagt und ich habe auf Instagram geisteskrank viele Hasskommentare bekommen von Menschen, weil ich es damals gewagt habe zu sagen, dass ich in solchen Situationen mir die Frage stelle, ob wir Menschen durch Quoten zwingen sollten, Positionen auszuüben, wo sie nicht die richtigen Qualitäten haben. Ich frage mich, wo die Leute, die damals Hassnachrichten mir geschrieben haben, jetzt sind und wo die Demos sind, dass ja nur die Männer das große Privileg jetzt haben, an die Front zu müssen, wenn es hart auf hart kommt. Ich frage mich das wirklich. Nichts gehört. Es ist richtig, dass ich möchte, dass wenn es zum Verteidigungsfall kommt, was hoffentlich nicht der Fall sein wird, dass wir an der Front psychisch wie physisch extrem starke Männer haben. Das sage ich jetzt so. Und ich möchte da nicht sonderlich super viele Frauen haben. Die haben andere Fähigkeiten. Nee,
so. Glaub ich, okay. Da glaube ich, können wir uns drauf einigen.
Ja. Aber, es ist ein Verrat an diese Generation. Ich zähle mich auch noch zu dieser Generation, zu dieser jungen Generation, weil ich habe es in der Schule auch geliebt. Und es ist ein Verrat auf drei Ebenen. Den ersten habe ich schon gesagt, es sollen Männer, nachdem, also plötzlich ist die Definition von Mann klar, nachdem dieser Generation, den 18-Jährigen, seitdem sie denken können, hundertfach erklärt wurde, dass es ja gar nicht so leicht zu definieren ist. Ja, ich habe hier Zitate, zum Beispiel von Dr. Anna-Katharina Mangold, sie ist Juristin und sie war Sachverständige in der Anhörung zum dritten Geschlechtseintrag im Deutschen Bundestag 2018. Ja, hohes Tier war da federführend mit dabei, die gesagt hat, es gibt nicht nur zwei Geschlechter, sondern eine Vielfalt von Geschlechtern. Geschlechtern ist nicht nur biologisch, sondern auch psychosozial determiniert. Und weiterhin, es kommt nicht darauf an, ob jemand Brüste oder einen Penis hat, sondern ob sich dieser jemand als Frau oder als Mann wahrnimmt. Das ist plötzlich alles ad acta gelegt.
So. Aber da kommt man jetzt auch nicht raus. Also wenn ich jetzt sage, ich identifiziere, also jetzt mal ganz, ich weiß es nicht, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich werde jetzt gemustert oder sonst was oder kriege da mal einen Bescheid und sage, ja, ich bin aber kein Mann, weil, so wie du es gerade gesagt hast, jetzt mal ganz neutral, ohne jetzt irgendwie Wertung oder, das ist auch nicht provokant gemeint, aber ich identifiziere mich jetzt nicht als Mann oder beruf mich auf das zum Beispiel. Also wie ist denn dann die Gesetzeslage?
Es gibt dazu einen Paragraph. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich glaube, man kann ja mittlerweile jedes Jahr sein Geschlecht ändern.
Weil das wäre dann der einfachste Richtig. Trick, dass man sagt, genau. Früher hat man dann gesagt, okay, ich versuche irgendwie, dass ich mich ausmustern lasse.
Richtig.
Das war ja auch, der wurde ja auch fast keiner mehr eingezogen, aber jetzt könnte man ja sagen, ja gut, okay, dann bin ich ja kein Mann, das wäre ja dann ein relativ einfacher Exit.
Ich glaube,
wenn ich nicht will.
Ich glaube, das kann jetzt gefährliches Halbwissen sein, dieser Antrag zur ist ja keine Geschlechtsumwandlung, aber zur Identitätsumwandlung, muss 2 Monate vor dem Einzug stattfinden. Wenn du das machst, dann bist du raus. Okay. Also, liebe junge Männer, einfach ein Jahr Frau sein und das AfD-Parteibuch mitbringen, weil dann wird man nicht gelost. Die zweite Ebene, wo der Verrat stattfindet, und ich mache das, weil ich nicht akzeptieren kann, dass jetzt auf die Jungen draufgehauen wird, ist das Thema, die sollen Soldaten sein und unser Land verteidigen, sie sollen stark sein. Ich glaube, es gab keine Generation, in der das Starksein so verächtigt wurde wie unsere Generation. Ich finde dazu ein Bild von John B. Peterson sehr, sehr schön. Der hat gesagt, was ist Männlichkeit? Kennst du das Bild?
Ich habe es gerade nicht parat, vielleicht habe ich schon mal gehört.
Er hat gesagt, Männlichkeit ist das scharfe Schwert in der Scheide. Ich finde das super, weil das zwei Aspekte hat. Einmal, er sagt, es ist männlich, wenn du die innere Gefahr, die von dir ausgeht, kontrollieren kannst. Das ist männlich. Ich finde das super. Ja, weil das Messer oder das Schwert sind dann Fähigkeiten, wie körperliche Fähigkeit. Ich bin körperlich stark, ich bin psychisch stark.
Oder ich stelle mir 8 Mast auf der Wiesen rein, ohne danach umzufallen.
Ich bin eloquent, ich kann finanziell stark sein. Alle diese Aspekte schärfen meine Klinge. Aber, und jetzt kommt's, ich nutze das nicht aus und schlag wie wild um mich rum, sondern das Schwert, die innere Gefahr, die von mir ausgeht als Mann, bleibt in der Scheide. Ich kann das kontrollieren.
Ja,
das Demut, Selbstkontrolle, all die Punkte. Und wenn ich auf die Erziehung, auch meine Erziehung oder Sozialisierung in der Schule und noch schlimmer jetzt in den jüngeren Generationen schaue, dann wurden wir zum kompletten Gegenteil. Also, wir haben alle ein Nudelholz in der Scheide, aber das Nudelholz ist nicht in der Scheide, das ist ständig in der Hand. Wir sind so sensibel, wir sind ständig angepisst, echauffiert, aber haben nicht mehr die Tools, wirklich gefährlich zu sein. Wir hauen überall mit Nudelhölzern drauf, aber es ist unscharf. Der Einzelne kann deswegen nicht wehtun, was ja gut ist, aber das ist dann die Cancel Culture, weil wenn 100 Leute mit dem Nudelholz auf dir draufhauen, dann tut's weh.
Ja, nee.
Das ist der zweite Verrat. Und der dritte Verrat, und das ist der größte, wenn dann Jens Spahn plötzlich davon spricht, macht es für das Vaterland. Das Vaterland braucht euch. Ja, ich glaube, es gibt keine Generation, deren selbst eine gesunde ein gesundes Verhältnis zur nationalen Identität so abtrainiert wurde wie uns. Ich habe hier super Zitate.
Ja, also man muss ja nur dran denken, wenn WM ist, gibt es ja schon immer die Artikel nach dem Motto, also Deutschlandflagge, wer die aufhängt, das ist schon...
Claudia Roth, hier.
Ja, wird schon ganz eng.
2018 auf die Frage nach Deutschland fahren und Public Viewing.
Das war jetzt nicht abgesprochen, das war...
Zitat... Das lässt sich nicht einfach so ausblenden. Das sollten wir im Blick haben. Deshalb feiern ja Nationalismus nein. Weiter. Robert Habeck. Es gibt kein Volk und es gibt deshalb auch kein Verrat am Volk. Oder Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute auch nicht. Aydan Özoğuz, ehemalige Migrationsbeauftragte. Eine spezifische deutsche Kultur ist jenseits der Sprache schlicht nicht identifizierbar. Ferda Ataman, die Deutsch ohne Migrationshintergrund wie dich als Kartoffel beschimpft hat, etc.
Ja, das ist ja noch zu verkraften.
Aber all das, was in den letzten 20 Jahren auf diese junge Generation eingeprasselt hat. Sei bloß kein Mann, sei bloß nicht stark, toxisch männlich und hasse dein Vaterland. Also bloß nicht identifizieren mit Deutschland.
Was heißt hassen, nicht so gerne mögen.
Oder sagen wir mal so, es hingen an Schulen, anekdotische Evidenz, mehr Regenbogenflaggen und Ukraine-Flaggen in den letzten Jahren als Deutschlandflaggen. Ich glaube, das kann man sagen.
Ja, das ist
so. Klar. Diesen Männern jetzt zu sagen, das Vaterland braucht euch, macht es fürs Vaterland, das geht nicht. Das kannst du nicht
bringen. Ja, es ist. Weißt du, was ich, was das Beste ist, habe ich diese Woche gehört bei Steingart im Podcast. Also da habe ich gleich, ich bin da nicht so tief drin, ich bin jetzt wirklich kein Bundeswehr-Experte, aber Pistorius wird ja immer so abgefeiert. Ich finde den auch gut, weil der, also ist einfach vom Typ her.
Armin Laschet
2.0. Aber der Witz ist, die Soldaten, die jetzt quasi eingeplant sind, also du hast das Gefühl so, oh, da ist jetzt großer Reibach gemacht und da ist jetzt nicht Reibach, sondern da wird gerade richtig was in Schwung und da wird jetzt richtig aufgerüstet. Aber das sind weniger Soldaten, als damals Kramp-Karrenbauer quasi eingeplant hat. Da habe ich mir gedacht, das ist doch, also ich will jetzt nicht sagen, dass Pistorius alles falsch macht, aber der wurde ja wirklich so abgefeiert und wenn man dann einfach mal draufschaut, unterm Strich muss man auch mal fragen, ist das auch so ein Medienphänomen, dass wir alle sagen, Mensch, der ist aber gut, nur weil er einfach gut kommuniziert, weil er einfach stramm da steht und ich muss sagen, der macht das gut, der ist eine gute Erscheinung, aber unterm Strich, wenn man sich das mal genauer anschauen würde, dann würde man wahrscheinlich auch merken, so viel ist da jetzt nicht passiert und das ist eigentlich auch wieder so ein schönes Beispiel dafür, also so nach dem Motto, da sagt dann jeder so, ja, der ist gut, macht einen super Job. Aber eigentlich geht's nur darum, dass du gut vorm Mikro bist, gut das darstellst. Das ist auch wichtig. Ich will das jetzt nicht schlecht reden. Ich glaube, wir bräuchten mehr Pistoriuses, dass da einfach mal ein bisschen Zug reinkommt. Aber unterm Strich muss man dann halt auch hinschauen, was ist denn da jetzt eigentlich konkret geleistet worden? Und dann ist es halt manchmal auch schockierend, wenn man sowas hört.
Ja.
Bei Kramp-Karrenbauer, da hätte sicherlich keiner gesagt, Mensch, das war ja noch eine richtige Verteidigungsministerin hier. Da wurde ja mal richtig Zucht drin.
Ja. Nein, du sagst es ganz richtig. Ich glaube, um das Thema Wehrpflicht zusammenzufassen, das haben wir auch vorher gesagt, du kannst die besten Geräte haben, die besten Waffen. Du kannst eine Wehrpflicht einführen. Wir sind trotzdem nicht verteidigungsfähig. Das Mindset ist einfach ein anderes. Und ich sage nicht, dass Teile dieser Erziehung und der Sozialisierung in den letzten 20 Jahren falsch waren. Ich finde es richtig und ich bin froh darüber, dass ich so erzogen wurde, dass Krieg nichts Gutes ist. Ja,
ja natürlich. Nee, das ist ja eine ganz andere Baustelle auch.
Aber es wurden einfach Dinge getan, die nicht vereinbar sind damit. Und wenn wir das wirklich wollen, dann müssen wir auch über so Dinge sprechen wie, was sollen die jungen Männer denn dann jetzt als starke junge Männer überhaupt verteidigen, wenn denen das alles abtrainiert wurde? Und dass das einfach so jetzt übergangen wird, das ist ein Verrat an die Generation. Das gilt nicht.
Ich finde das generell so lustig, wenn man das, ich bin ja Gott sei Dank, ich bin ja mittlerweile auch, ich bin schon wie meine Oma früher, die immer gesagt, ich bin schon froh, dass ich so alt bin. Jetzt bin ich ja noch nicht so alt, aber trotzdem denke ich mir auch mittlerweile, bei mir war es schon noch ein bisschen anders, was du jetzt beschrieben hast. Wir haben ja schon einen kleinen Altersunterschied. Wie viel sind es? 8 Jahre? Ja. 7, 8 Jahre? Das ist dann schon ein bisschen was. Wir sind jetzt nicht komplett so aus der Welt, aber es lief dann schon noch ein bisschen anders bei mir. Also bei mir im Gymnasium, da hieß es noch so, hier, ihr seid die Elite und so. Ich glaube, das hat man bei euch eher nicht gehört. Das war schon noch mal ein bisschen anderer Wind. Vielleicht war es in Bayern generell noch mal ein bisschen anders als jetzt vielleicht in anderen Bundesländern. Aber da merkt man schon, das war noch mal ein bisschen eine andere Zeit. Ich glaube, das hat sich danach schon verändert. Und ich finde es generell interessant, was du gerade beschrieben hast mit diesem Männerbild. Also seit Jahren hören wir ja dieses toxische Männlichkeit. Mittlerweile gibt es ja auch was anderes. Wenn Männer mittlerweile nicht toxisch sind oder sich nicht toxisch geben oder sag mal eher links sind, dann ist es ja mittlerweile, das ist ja das Performativ, heißt doch das, oder? Also nach dem Motto, der tut nur so, das ist ja so der neueste Trend. Ah, das ist aber sehr performativ so, quasi der tut nur so, als wäre so, dass er bei Frauen gut ankommt. Also mittlerweile als Mann, wenn du jünger bist, da denke ich mir, egal was du machst, ob du jetzt macho bist, ob du jetzt einfühlsam bist, es ist eigentlich wurscht, weil du stehst sowieso im Verdacht. Also entweder bist du toxisch oder du spießt es dann nur vor. Also das ist mittlerweile schon echt, glaube ich, hart so, ja, als junger Mann.
Ich glaube, wir haben mit toxischer Männlichkeit ein deutlich kleineres Problem in Deutschland als mit Low Testosterone Männer. Ja. Die werden, also das ist dann die andere, das andere Extremum. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Messer in der Scheide. Ich finde das wirklich so gut.
Ja, das ist gut. Ich habe das irgendwie schon mal, aber so, ich hätte das jetzt nicht ansatzweise zusammenbekommen.
Weil nur ein Mann, das klingt sehr hart, aber nur ein Mann, der gefährlich ist. Und nochmal, das muss nicht nur körperlich sein. Das kann von der Eloquenz sein, von seinem Kopf sein, finanziell sein.
Sharp.
Ja, nur ein Mann, der gefährlich ist, kann auch Verantwortung für sich und sein Umfeld übernehmen. Aber es dann zu kontrollieren, wer das nicht kontrollieren kann, der ist toxisch männlich. Das stimmt.
Der ist schwach,
so,
in einer gewissen Weise.
So, ja. Richtig. Weil das darf man nicht vergessen. Die zwei Dinge, die Scheide gehört da mit dazu. Aber wir sind eine junge Generation mit Nudelhölzern, die wild umherschlagen, weil sie immer verletzt sind, egal was man sagt.
Sehr schön.
Damit gewinnst du keinen Krieg.
Ja, hoffentlich, ja gut, hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt, Leute. Danke fürs Zuhören, Zuschauen, wie auch immer. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Und danke dir.
Großen Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Borolaklöwe freut sich sehr, wenn ihr abonniert. Ciao, ciao.